Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD, Grüne und FDP sind heute zu einem ersten Koalitionsgespräch zusammengekommen. Zum Auftakt stellten der Bundesgeschäftsführer der Grünen Kellner und die Generalsekretäre Klingbeil und Wissing von SPD und FDP den Zeitplan vor. Bis Ende November soll demnach ein fertiger Vertrag für eine gemeinsame Regierung stehen. Verhandelt wird vom kommenden Mittwoch an in 22 Arbeitsgruppen.
Wetterfest musste sein, wer heute zu den Koalitionsverhandlungen wollte. Gefühlslage dementsprechend bei den meisten mehr oder weniger angepasst.
Stürmisch, würde ich sagen. Dass es nicht so stürmisch wird, drinnen wie draußen.
Drinnen wirkt es dann mal wieder ganz harmonisch. Zum Auftakt erstmal noch vertieftes Kennenlernen und Organisationsbesprechung. Pro Partei sollen ca. 80 bis 100 Abgeordnete, Bundes- und Landespolitiker und Politikerinnen mitverhandeln in 22 Arbeitsgruppen. Der Zeitplan ambitioniert.
Heute geht's los, ab Mittwoch die Arbeitsgruppen. 10. November sind die Arbeitsgruppen fertig, dann Ende November der Koalitionsvertrag. Und das Ziel, das gerade angesprochen wurde, in der Nikolauswoche soll dann Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.
Heißt, zügig durcharbeiten. Gerade mal 2 Wochen sollen die Arbeitsgruppen Zeit haben, um über Sozialreformen, Digitalisierung, innere Sicherheit oder Klimaschutz zu diskutieren und für strittige Fragen selbstständig Lösungen zu finden.
Wir haben ein gutes Gespür dafür, wo die Konfliktfelder liegen. Und deswegen muss man direkt auf diese zugehen und die abarbeiten.
Gerade beim Thema Finanzen gab es in den vergangenen Tagen unterschiedliche Auslegungen. Ob es zum Beispiel nicht doch irgendwie mit neuen Schulden gehen könnte, was die Sondierungen eigentlich ausgeschlossen hatten. Heute so viel dazu.
Da, wo wir Vereinbarungen getroffen haben, dann haben wir auch Vereinbarungen getroffen.
Ohne Nachtsitzungen und Treffen an Wochenenden wollen es die Koalitionsverhandler von SPD, Grünen und FDP schaffen. Aber es könnte nicht nur bei den Finanzen kompliziert werden. Auch bei Klimaschutz, Wohnungsmarkt und Außenpolitik gibt es durchaus heikle Punkte, bei denen die Positionen der drei Parteien noch weit auseinander liegen.
In Brüssel hat der EU-Gipfel begonnen. Neben den steigenden Energiekosten steht vor allem der Justizstreit mit Polen im Zentrum des Treffens. Die Regierung in Warschau will sich in bestimmten Bereichen dem EU-Recht nicht beugen. Bundeskanzlerin Merkel machte deutlich, dass es für die Europäische Union dabei um eine Grundsatzfrage gehe. Mehr Gemeinsamkeit oder mehr Nationalstaatlichkeit? Einige Mitgliedsländer fordern finanzielle Sanktionen gegen Polen.
106 Gipfel, informelle Treffen oder Videokonferenzen hat sie schon hinter sich. Nach 16 Jahren beginnt für Angela Merkel nun womöglich der letzte EU-Gipfel. Aber auch dieser 107. unterscheidet sich nicht von den vielen anderen. Es ist mal wieder Krisenzeit in Brüssel, zum Beispiel wegen hoher Energiepreise. Wir werden versuchen, die Bürger, die Familien und die Firmen so gut wie möglich zu schützen, auch wenn das wohl erst mittelfristig wirken wird. Doch zunächst richten sich die Blicke auf ihn. Polens Regierungschef Morawiecki, sein Land hat erklärt, es erkenne den Vorrang von EU-Recht nicht an. Nun wird über Sanktionen nachgedacht. Meine erste Frage an meinen polnischen Kollegen wird sein, wo wollt ihr denn hin in der EU? Ich denke, es ist schwierig, viele Milliarden Corona-Hilfen nach Polen zu geben, wenn die Unabhängigkeit der Justiz nicht geklärt ist. Polen ist das beste Land in der EU. Es gibt keinen Grund für Sanktionen. Lächerlich. Keine leichte Vermittlungsaufgabe also auch diesmal für die Kanzlerin. Sie traf sich vorab mit dem polnischen Regierungschef. Wir werden uns nicht erpressen lassen, aber wir sind bereit für Dialog. Merkel sieht im Fall Polens ein viel grundsätzlicheres Problem, das auch in anderen Ländern diskutiert wird.
Wie stellen sich die einzelnen Mitglieder die Europäische Union vor? Ist es die Ever Closer Union auf der einen Seite oder ist es mehr Nationalstaatlichkeit?
Doch von einer immer engeren Union ist derzeit nicht viel zu sehen. Sie bleibt, wenn überhaupt, eine Aufgabe für Merkels Nachfolger. Trotz vieler Bekenntnisse zum Vorrang des EU-Rechts hier in Brüssel gibt es trotzdem eine große Vorsicht, Polen hart anzupacken. Das liegt auch daran, wie die EU mit ihren Vetomöglichkeiten konstruiert ist. Denn Polen könnte dann versuchen, die Gemeinschaft lahmzulegen und wichtige Entscheidungen etwa beim Klimaschutz blockieren.
Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland ist deutlich gewachsen. Das geht aus dem Lagebericht des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik hervor. Darin wird die aktuelle Lage als angespannt bis kritisch eingeschätzt. In Teilbereichen herrsche schon Alarmstufe Rot, sagte der Präsident der Behörde Schönbohm. Zugenommen hätten vor allem Cyberattacken, die auf Erpressung von Lösegeld oder Schweigegeld zielten.
Sicherheitspersonal vor dem Rathaus in Witten in Nordrhein-Westfalen. Kein Eintritt, kein Bürgerservice. Ein Hackerangriff hat die Verwaltung vergangene Woche lahmgelegt.
Ich will in Urlaub fahren und dazu brauche ich einen Ausweis. Und was mache ich jetzt?
Ebenfalls am vergangenen Wochenende eine Cyberattacke im Stadthaus Schwerin. Die Computerbildschirme schwarz. Viele Kommunen werden nach einem Angriff erpresst. So geschehen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Sommer.
Die Angreifer spezialisieren sich, investieren in den Einzelfall mehr und versuchen auch im Einzelfall ein Optimum an Lösegeld zu erzielen.
Damit die Opfer Geld zahlen, drohen die Angreifer immer häufiger damit, gestohlene Daten zu veröffentlichen. Ein Geschäftsmodell. Betroffen sind nicht nur Kommunen, sondern häufig auch Unternehmen.
Die Unternehmen zahlen. Teilweise entgegen dem Ratschlag, den wir ganz klar geben. Und dadurch wird das Geschäftsmodell natürlich auch weiter befeuert.
Es gebe immer wieder Hinweise, dass Cyberkriminelle von Russland aus agieren, so der Bundesinnenminister. Dort bleiben sie in der Regel straffrei. Seehofer fordert von der EU mehr diplomatische Bemühungen.
Miteinander reden, ehrlich reden, konfrontieren mit den Tatsachen. Und nicht immer nur Vertragsverletzung, Strafe, Sanktion und was man sich da alles vorstellen kann.
Derzeit sind vor allem die Kommunen gefordert, ihre IT besser zu schützen, auch um das Vertrauen in den Staat nicht zu schwächen.
Durch sogenannte Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte sind deutlich höhere Schäden entstanden als bislang gedacht. Wie eine internationale Medienrecherche ergab, entgingen den Steuerbehörden weltweit mindestens 150 Milliarden Euro. In Deutschland waren es fast 36 Milliarden. Bei den Geschäften haben sich Anleger vom Staat Steuern erstatten lassen, die sie nie bezahlt haben.
Der Investmentbanker Sanjay Shah hat hunderte Millionen verdient. Alles zu Lasten der Steuerkassen. Irgendwann hatte ich 3 Ferraris. Das waren meine Wochenendautos. Zur Arbeit fuhr ich mit einem Mercedes-Geländewagen. Shah hat Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte für einige der größten internationalen Banken gemacht. Dahinter steckt eine ganze Industrie. Der Finanzprofessor Christoph Spengel hat gemeinsam mit Korrektiv, dem ARD-Magazin Panorama und weltweiten Medienpartnern den Steuerschaden durch Cum-Ex, Cum-Cum und ähnliche Geschäfte neu berechnet. Das Ergebnis? Mindestens 150 Milliarden Euro weltweit.
In Anbetracht der hohen Summen, ne, die wir da für einzelne Länder, also insbesondere auch in Deutschland, berechnen, ja, ist das ein Riesenproblem, weil das Geld fehlt ja im Staatshaushalt.
Den größten Anteil, rund 140 der 150 Milliarden, machen die sogenannten Cum-Cum-Geschäfte aus. Dabei verleiht ein ausländisches Finanzinstitut seine Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag an ein deutsches Institut. Dieses lässt sich die Kapitalertragsteuer erstatten, auf die das ausländische Institut keinen Anspruch hätte. Beide teilen den Gewinn. Seit Juli dieses Jahres stuft das Bundesfinanzministerium Cum-Cum-Geschäfte als grundsätzlich missbräuchlich ein. Steuerexperten fordern nun, das Geld aus Cum-Cum-Geschäften auch rückwirkend zurückzufordern.
Mehr zum Thema heute Abend im Politikmagazin Panorama um 21.45 Uhr. Nach Jahren des Bürgerkrieges in Libyen berät eine internationale Konferenz über die Stabilisierung des Landes. Bei dem Treffen in Tripolis bat die Übergangsregierung heute um Unterstützung. Ihr Chef Beiba setzte sich zudem dafür ein, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wie geplant im Dezember stattfinden. Seit Herbst 2020 gilt eine Waffenruhe in dem nordafrikanischen Staat.
Vertreter aus 31 Ländern zu Gast an der Küste von Tripolis. Es ist die erste internationale Konferenz auf libyschem Boden seit dem Tod Muammar Gaddafis. Das Signal der Gastgeber, die Libyer wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und im Dezember Wahlen abhalten. Zuletzt schien das völlig ungewiss.
Wir müssen alles tun, um Vertrauen wiederherzustellen und den richtigen Rahmen zu setzen für nationale Wahlen in fairer und transparenter Weise am 24.12.2021. Nach 10 Jahren Krieg, Chaos und wirtschaftlichem Niedergang liegt Libyen am Boden. Die Infrastruktur verfällt. Seit einem Jahr gilt zwar ein Waffenstillstand, Spannungen zwischen den rivalisierenden Milizen in West und Ost aber bleiben. Die neue Einheitsregierung in Tripolis will das Land wieder vereinen, die Wirtschaft neu beleben, Milizen entwaffnen. Ausländische Söldner sollen so schnell wie möglich abziehen. Doch ihre Hauptsponsoren Russland und die Türkei zeigen daran kaum Interesse, beklagt die Bundesregierung.
Wenn die Söldner hier bleiben, wenn sie weiterhin sozusagen auf ihre Milizführer hören, haben wir ein permanentes Eskalationsrisiko, das alles, was wir erreicht haben, wieder in Frage stellen kann.
Bei den Präsidentschaftswahlen will wohl auch Gaddafis Sohn Saif Islam antreten. Er wird vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrecher gesucht. Dennoch hätte er Chancen. An den Wahlen führt kein Weg vorbei, darin waren sich heute alle einig. Am Ende aber müssen auch alle das Ergebnis akzeptieren, sonst bleibt das Land ein Spielball ausländischer Mächte. Der Weg zu einem souveränen, stabilen Libyen allerdings ist noch weit.
Die christlichen Kirchen in Deutschland dringen auf eine gerechtere und humanere Migrationspolitik. Es sei skandalös und zutiefst beschämend, dass die Würde und Rechte von Flüchtlingen an vielen Orten weltweit missachtet und verletzt würden. So auch an den Außengrenzen der EU, sagte heute der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford Strom. Das gemeinsame Wort von EKD und katholischer deutscher Bischofskonferenz steht unter dem Leitgedanken Migration menschenwürdig gestalten. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat einen weiteren Schritt Richtung WM-Qualifikation gemacht. Die DFB-Elf gewann durch ein Tor von Kapitänin Svenja Huth mit 1:0 in Israel. Nach nun 3 Siegen in 3 Spielen führt die deutsche Mannschaft ihre Qualifikationsgruppe weiter an. Die WM findet 2023 in Australien und Neuseeland statt. Der erste große Herbststurm des Jahres hat in Deutschland teils erhebliche Schäden verursacht. Betroffen waren alle Bundesländer. Vielerorts blockierten umgestürzte Bäume, Straßen und Gleise. In Nordrhein-Westfalen stellte die Bahn den Fernverkehr zwischenzeitlich ein. In mehreren anderen Ländern kam der Regionalverkehr zum Erliegen. Einige Regionen meldeten Stromausfälle.
Äste auf der Oberleitung, umgestürzte Bäume. Oder so wie hier in Schleswig-Holstein ein Blechdach auf den Gleisen. Bundesweit wirbelt der erste Herbststurm vor allem im Schienenverkehr jede Menge durcheinander. Vielerorts kam es über den Tag zu Zugausfällen und Verspätungen.
Sie kriegen im Zug in Köln irgendwann gesagt, aussteigen, nichts geht mehr. Gleis 2, da läuft auch nichts. Also ich muss sagen, ich bin stinksauer.
Wir wollten gerade nach Berlin mit dem kleinen Kind. Und ja, haben jetzt gerade gesehen, dass der Zug ausfällt.
Am Mittag erreicht der Sturm auch den Osten Deutschlands. Die Feuerwehr in Frankfurt-Oder ist mit Aufräumarbeiten im Dauereinsatz. Durch die Sturmschäden kommt es bei 50.000 Haushalten allein im Osten zu Stromausfällen. Vielerorts sind die Straßen blockiert, wie hier im Harz, wo ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.
Also wir sind seit heute Morgen um 6.30 Uhr circa im Einsatz, hatten bereits 6 Einsatzstellen mit Bäumen auf Straße.
Der Sturm führt auch zu steigenden Wasserständen an den Küsten wie hier in Bremerhaven. Eine Fahrerin kann gerade noch rechtzeitig ihr Auto retten. Auch der Hamburger Fischmarkt wurde vom Hochwasser überflutet. Für die Nacht gibt es weitere Sturmflutwarnungen an der gesamten Nordseeküste.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 22. Oktober.
Das Sturmtief zieht weiter Richtung Finnland. Nach Norden hin bleibt es aber noch sehr windig bis stürmisch. Heute Nacht zieht das Regengebiet aus der Mitte in den Süden. Dahinter lockert es auf. Neue Regen- und Graupelschauer sowie einzelne Gewitter kommen von der Nordsee auf und breiten sich morgen auf die Nordhälfte aus. Dort weiter zum Teil schwere Sturmböen. Im Süden anfangs an den Alpen noch etwas Regen, sonst freundlich. In der Nacht im Norden und ganz im Süden noch 8 Grad, in der Mitte örtlich leichter Frost. Morgen Höchstwerte von 4 Grad im Harz bis 14 Grad am Oberrhein. Am Samstag teils Sonne, teils dichtere Wolken, im Nordosten und Osten noch einzelne Schauer. Am Sonntag mancherorts zäher Nebel, sonst viel Sonnenschein. Montag in der Westhälfte örtlich etwas Regen.
Kara Miosga hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Ein Kanzler zu Nikolaus, warum die Koalitionsverhandler an den schnellen Erfolg glauben. Und Rendezvous mit der EU. Angela Merkels wahrscheinlich letzter Gipfel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.